Deutschlandfunk Interview.
Auch wenn vordergründig nichts passiert, kann das journalistisch betrachtet dennoch ein Ereignis sein, über das zu berichten ist. Von solcher Qualität ist die Entscheidung des Bundeskanzlers, bei seinem Nein zu bleiben. Seit Mai läuft eine Debatte, ob Deutschland der Ukraine Taurus-Marschflugkörper liefern soll. Viele Militärexperten sind dafür, Politiker aus der CDU/CSU auch. Dazu Politiker aus der mitregierenden FDP und auch der Grünen, aber der Bundeskanzler eben nicht. Das Kanzleramt bremst und das sorgt gerade jetzt für richtigen Druck. Gerade jetzt, wo die Ukraine diese Waffen gut gebrauchen könnte. Professor Joachim Krause, er leitet das Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Guten Tag, Herr Krause.
Guten Tag, Herr Gies.
Herr Krause, Olaf Scholz bleibt bei seinem Nein, während Frankreich und Großbritannien bekanntlich längst vergleichbare Waffen geliefert haben und die Ukraine diese auch erfolgreich einsetzt. Wir hörten es gerade im Beitrag, Scholz soll dazu gesagt haben, die, also Frankreich und England, können liefern, weil beide Länder etwas könnten, was wir nicht dürfen. Was meint er denn damit genau?
Ja, ich vermute mal, dass er damit meint, dass Großbritannien und Frankreich Kernwaffenstaaten sind. Wir sind das nicht. Die können das, wir dürfen es nicht. Wir dürfen nicht Kernwaffenstaat sein. Das hat nichts mit den Geodaten zu tun. Geodaten müssen natürlich geliefert werden. Ohne die können Marschflugkörper nicht betrieben werden. Und damit kann man auch steuern, ob diese Marschflugkörper nur auf das über den begrenzten Gebiet der den besetzten Gebiet der Ukraine operieren und nicht in Russland. Aber das ist meines Erachtens der Punkt und das ist im Zusammenhang zu sehen mit der Möglichkeit, dass man mit Taurus-Marschflugkörpern eben die Brücke über die Straße von Kertsch treffen kann. Das können nämlich die britischen und die französischen und die amerikanischen Marschflugkörper nicht. Und da hat er Angst, dass es da eine Vergeltung von Seiten Putins gibt. Welche Angst, weiß ich nicht. Aber das hatte er ja schon mal vor einem Jahr gehabt, was die Panzer betrafen. Damals wurde ja gemunkelt, dass Putin ihn mit Atomwaffen bedroht hätte. Ich weiß es nicht, ob das so gewesen ist, aber wenn das der Fall wäre, müsste er eigentlich mal einen bestimmten Prozess innerhalb der NATO einschlagen, nämlich die nukleare Planungsgruppe anzurufen und zu sagen, was machen wir, falls wir von Russland nuklear bedroht werden.
Mhm. Nun ist das Argument, dass Frankreich und Großbritannien Atommächte sind und dadurch mehr Beinfreiheit haben, möglicherweise als Deutschland, das ist, höre ich zum ersten Mal, muss ich ehrlicherweise sagen. Spielt das wirklich so eine entscheidende Rolle in dieser Debatte?
Ja, das spielt schon eine Rolle, wenn Sie der Ministerpräsident oder Präsident eines Landes sind mit eigenen Kernwaffen, dann können Sie so etwas natürlich mit einer ganz anderen Nonchalance machen als jemand, der ein Land regiert, welches keine Kernwaffen hat. Allerdings unter einem NATO-Schutzschirm, auch einem nuklearen Schutzschirm der NATO und der USA steht. Und das Erste, was ich dann an seiner Stelle machen würde, wäre, mich mit dem amerikanischen Präsidenten kurz zu schließen und zu sagen, ich brauche von euch eine ganz klare Zusage, dass wenn hier eine nukleare Drohung kommt, dass die USA hinter uns stehen und antworten werden. Ich weiß immer nicht, ob der Bundeskanzler das gemacht hat, aber seine Äußerung kann ich nur so verstehen, dass er damit zum Ausdruck brachte, dass er kein Risiko gehen will, weil Deutschland keine Nuklearwaffenmacht ist.
Aber Sie haben es angesprochen, Herr Professor Krause, Deutschland steht ja unter dem nuklearen Schutz eben der NATO. Das reicht offenbar dann nicht.
Das weiß ich nicht. Das müssen Sie Herrn Scholz fragen, der sich in solchen Dingen ja nur sehr sibyllinisch äußert und was dazu führt, dass wir uns den Kopf zerbrechen, was er denn nur wirklich gemeint hat. Andererseits ist die Frage, und da kommen wir auch nochmal zu der generellen Lage der Ukraine, ob es nicht notwendig ist, jetzt mal zu eskalieren von westlicher Seite. Und da gehört natürlich die Taurus-Frage hinzu, denn das wäre ein Eskalationsschritt, der es erlauben könnte, diesen Krieg zu beenden, und zwar zugunsten der Ukraine.
Das heißt, Sie billigen dem Taurus, also diesem deutschen Marschflugkörper, schon eine kriegsentscheidende Wirkung zu?
Ja, wenn diese Marschflugkörper eingesetzt werden zur Zerstörung der Kertschbrücke. Denn die Kertschbrücke ist der wesentlichste oder der wichtigste Nachschubweg für die russische Militärpräsenz auf der Krim und im Süden der Ukraine. Und damit wäre schon ein entscheidender Schritt getan. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, der Scholz zögern lässt. Weil er Angst hat, denn auf die eine oder andere Art und Weise von Putin gedemütigt oder zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und da hat er natürlich als Regierungschef eines Nicht-Kernwaffenstaates schlechtere Karten als der eines Kernwaffenstaates. Das ist leider eine Realität, mit der wir leben müssen.
Reden wir noch kurz über die militärische Unterstützung für die Ukraine ganz generell, Herr Professor Krause. Wir haben das Treffen gerade in Granada von der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Wir haben aber in den letzten Tagen auch einige Dinge erlebt, die da etwas, wo sich Fragen auftun. Da gab es Entscheidungen in Polen oder Ankündigungen, erstmal keine neuen Waffenlieferungen oder keine neuen Zusagen für Waffenlieferungen zu machen. Dann gab es jetzt den Haushaltsstreit in den USA, wo die Waffenlieferungen an die Ukraine rausgenommen wurden. Jetzt dann der Wahlsieg in der Slowakei von Robert Fico. Gerät da was ins Rutschen?
Ja, also ich würde das noch nicht alles in einem Zusammenhang sehen. Die Affäre mit Polen scheint sich jetzt zu regeln, weil es eine Vereinbarung gibt wegen der Weizenimporte. Ich denke mal, dass das nach der Wahl auch wieder vorbei sein wird. Das Problem in der Slowakei und Herrn Fico wird sich zeigen. Er muss ja auch Koalitionspartner finden und inwieweit er nachher mit seinen Wahlkampfäußerungen tatsächlich Politik machen kann, das ist eine andere Frage. Er hat auch nur 23% der Stimmen bekommen und das ist jetzt auch nicht ein überwältigender Wahlsieg. Und in den USA haben wir das Problem, dass die Republikaner langsam unsichere Kandidaten werden, obwohl im Senat und auch im Haus eigentlich eine deutliche Mehrheit von Demokraten und Republikanern bestehen, die Unterstützung für die Ukraine fortsetzen wollen. Nur die Frage ist, wie kriegt man diese Mehrheit zusammen, weil natürlich unter den Republikanern im Repräsentantenhaus auch dieses Bewusstsein ist, wir dürfen nicht zu viel mit den Demokraten zusammenarbeiten. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Vor allen Dingen wird es jetzt darauf ankommen, wer der nächste Sprecher des Repräsentantenhauses wird. Ob es da möglicherweise schon eine Kooperation mit den Demokraten gibt. Denn die Demokraten hätten wahrscheinlich die Abwahl von McCarthy nicht unterstützt, wenn er nicht sich viel zu sehr auf die Parolen der Rechtsextremisten eingelassen hätte. Ja. Und vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass jemand gewählt wird, der die Unterstützung auch der Demokraten hat.
Ja, Herr Professor Krause, die Uhrzeit tickt. Vielen Dank für diese Einschätzung, auch was die USA betrifft. Das war Professor Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel.